Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Der Blick zurück in der Geschichte ist ja immer auch mit der Frage verbunden, ob es eigentlich so passieren musste, wie es passiert ist. Das mag im Privaten eine interessante Frage sein, in weltgeschichtlichen Dimensionen aber bedeutet ein leicht anderer Verlauf der Geschichte vielleicht Millionen Tote oder Millionen Überlebende. Hätte es die Machtergreifung am 30. Januar 1933 durch die Nationalsozialisten nicht gegeben, zum Beispiel? Hätte es sie nicht geben können? Dazu hören wir gleich den Historiker Dan Diener. Das Jüdische Museum in Berlin zeigt die Beteiligung jüdischer Künstlerinnen und Künstler an der europäischen Avantgarde. Den Blick darauf hätte uns ein anderer Geschichtsverlauf wohl früher eröffnet und vielleicht auch den auf die moderne Architektur in Israel, die zeigt das Leopold-Hösch-Museum in Düren in Fotografien. Der 30. Januar 1933 ist der Tag der Machtergreifung. Die Nazis nannten das im Nachhinein gern ziviler Machtübernahme. In der Geschichtswissenschaft ist auch Machtübergabe gebräuchlich. Mit den unterschiedlichen Begriffen gehen natürlich unterschiedliche Wertungen einher. Framing würde man das heute nennen. Tatsache ist, dass die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler, der am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, nach und nach die Kontrolle erlangten, weil ihnen die Macht zunächst übergeben wurde vom Reichspräsidenten, könnte man sagen, und sie mehr und mehr davon ergriffen haben. Der Historiker Dan Diener geht in einer Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin der Frage nach, welche Alternativen es gab in der Geschichte der deutschen Demokratie. Ich habe ihn gefragt, ob es eine zur Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 gegeben hätte.
Naja, jedenfalls die Zeitgenossen haben die Machtübertragung auf Hitler als eine ganz große Überraschung erlebt. Wenn man sich, sagen wir, die Zeitungen Revue passieren lässt, also zum Beispiel das Sozialdemokratische Vorwärts hat noch am 28.01. Hitler persifliert, indem es ihn als Faschingskanzler bezeichnet hat. Aber auch nach der Machtübertragung selbst um die Mittagszeit des 30. Januar haben die Nazis dies als Wunder bezeichnet. Wunder jetzt nicht im überhöhten Sinne, sondern auch angesichts der Situation, sagen wir, im Dezember, Januar, wie sie vorherrschte. Wir dürfen nicht vergessen, dass bei den letzten Reichstagswahlen am 6. November 1932 die Nazis gut 2 Millionen Stimmen verloren haben. Die Partei stand vor dem finanziellen Ruin. Es haben sich Spaltungen angekündigt, um einen Namen zu nennen, Gregor Strasser, der eher bereit war, mit einem Teil der Nationalsozialisten in ein Kabinett einzutreten, das eben nicht von Hitler geführt wurde. Und Hitler drohte seine Partei, das war jedenfalls seine Politik, alles oder nichts. Er möchte Kanzler sein oder es gibt überhaupt keinen Kompromiss und keinen Eintritt in irgendeine Regierung. Und das war das Spannungsverhältnis im Dezember, Januar. Und außerdem, vielleicht noch um es hinzuzufügen, die Wirtschaftskrise begann langsam abzuflauen. Und schon im Herbst 1932 hat man den Eindruck gehabt, dass man die Talsohle bereits erreicht habe und dass es jetzt nur noch weiter gehen wird im positiven Sinne. Also alles wies darauf hin, am 30. Januar, am 28. Januar, 2 Tage davor, als eben der Reichspräsident Hindenburg Schleicher die Order verweigert hatte, den Reichstag aufzulösen, was sein Begehren gewesen ist. Alles wies darauf hin, dass Hitler eben nicht zum Reichskanzler berufen wird, wie es sein Begehren war. Und dass die Nationalsozialisten unter Umständen als kohärente Partei auseinanderfallen werden.
Trotzdem ist es so gekommen. Man muss jetzt sagen, auch nachdem man Ihnen nochmal zugehört hat, trotz aller historischen Unwahrscheinlichkeit. Also die Geschichte ist schwer auszurechnen. Was dann passiert, hat immer Alternativen. Das ist ja auch das Thema Ihrer Ausstellung. Aber welche Alternative hätte es tatsächlich gegeben? Eine Alternative mit Kurt von Schleicher, dem ja damals amtierenden Kanzler, oder mit seinem direkten Vorgänger Franz von Papen, der ja zurück an die Macht wollte, oder mit einer Figur wie Heinrich Brüning, den Hindenburg ja schon fast ein Jahr zuvor hatte fallen gelassen?
Nein, Brüning ist ja schon sozusagen im Mai 1932 gescheitert. Natürlich muss man auch sagen, wie die Vorgeschichte noch hinzunehmen. Brüning erbat vom Reichspräsidenten eine fünfte Notverordnung, um sein wirtschafts- und außenpolitisches Programm weiter zu betätigen, in der Hoffnung, es zu schaffen, zu den ganz normalen Reichstagswahlen, der Termin im Jahre 1934 zu kommen, also diese diese Lagune zu überwinden der Krise. Das ist sozusagen verweigert worden. Das ist ein Schritt schon gewesen in Richtung der sich ankündigenden politischen Katastrophe. Aber im Januar, wenn wir die Zeit, die Tage unmittelbar fokussieren, bevor Hitler zum Reichskanzler berufen und die Einschwörung dann um die Mittagszeit erfolgte, des 30. Januar, wir dürfen nicht vergessen, Reichspräsident Hindenburg hat sich schon längst und immer wieder festgelegt, dass er Hitler niemals zum Kanzler berufen wird. Er hielt ihn als Hasardeur, als Abenteurer, hat sich abfällig über ihn geäußert, der böhmische Gefreite, er wird es niemals tun. Und dennoch ist das dann eingetreten. Und das ist eigentlich, wenn man so will, das Enigma der Tage davor, die dann in den 30. Januar einmünden, nämlich die Kabale, die Intrige, die vor allem Papen geleistet hat, um Schleicher, den bislang im Amt sich noch befindlichen Kanzler, zu Schaden und zu Fall zu bringen, und bereit war, eben Hitler in das Amt durch die Intrige auch über den Sohn des Präsidenten Oskar von Hindenburg, der letztendlich mit an der Kabale mitgewirkt hat, Hitler zum Reichspräsidenten zu küren. Aber der unmittelbare Anlass, und das ist das auch, was in der Ausstellung zur Geltung kommt, als eine Möglichkeit, eine ferne, aber doch wirksame Möglichkeit, dass am Tag davor, am 29. und in der Nacht zum 30. ein wildes Gerücht in Berlin von Mund zu Mund gegangen ist, dass nämlich Schleicher Potsdamer Garnison in Bewegung setzen werden, um eben die Kamarilla um Hindenburg, unter Umständen sogar Hindenburg selbst, aus dem Amt zu entfernen. Und das war der Augenblick, in dem die Panik ausbrach und die Berufung Hitlers sozusagen Hals über Kopf angeordnet wurde seitens Hindenburg, um stabile Verhältnisse zu schaffen und eine mögliche Machtübernahme oder einen Militärputsch zu verhindern. Und das ist eigentlich der Moment, von dem man ausgehen könnte, um zu sagen, wenn man sich über die Brüstung der Wirklichkeit lehnt, dann sieht man die Keime einer derartigen Möglichkeit aufscheinen. Keine Möglichkeit zwischen Diktatur und Demokratie, aber eine zwischen Diktatur und Diktatur.
Ja, und Sie haben schön geschildert, wie sehr das alles am seidenen Faden hängt, oder man müsste eigentlich sagen, an mehreren seidenen Fäden, und wie unterschiedlich die Geschichte hätte verlaufen können, wenn ganz wenige Entscheidungen anders gefallen wären oder auch man Hitler eher eingeschätzt hätte als das, was er war oder später vielleicht auch erst geworden ist, jedenfalls nicht andere Interessen darüber gestellt hätte und nicht versucht hätte, Hitler quasi als eine Art von Instrument zu benutzen, um eigene Interessen durchzusetzen. Ist das, wenn man von heute drauf schaut, vielleicht ein Plädoyer fürs Zögern bei geschichtlichen Momenten, Entscheidungen, die man fällen muss, schwierigen politischen Entscheidungen?
Schwierig. Jetzt muss man geschichtsphilosophisch, glaube ich, argumentieren. Ich würde sagen, wir haben gar keine andere Möglichkeit, auf den 30. Januar aus der Perspektive der nachfolgenden Monate und Jahre zu schauen. Das heißt, die Katastrophe, von der wir wissen, dass sie dann sozusagen eingetreten durch Hitler eingeführt und ausgelöst worden ist, wir haben gar keine andere Möglichkeit, die Zeit davor, also bis zum 30. Januar und mit dem 30. Januar, wir können diese Zeit nicht anders betrachten, außer aus der Perspektive der Katastrophe. Das ist uns fast unmöglich. Die Zeitgenossen haben damals das natürlich nicht voraussehen können, was dann unmittelbar darauf eingetreten ist. Beginnend mit den Märzwahlen, vorher natürlich der Reichstagsbrand, von dem man bis heute nicht weiß, wer ihn sozusagen veranlasst hat. die Märzwahl, auch bei den Märzwahlen hatten die Nazis keine Mehrheit errungen, gar nicht. Das trat erst ein mittels des Ermächtigungsgesetzes, dass sie sukzessive, Schritt für Schritt die Macht in der Tat jetzt übernommen und erobert hatten. Vorher war es eine Machtübertragung auf Hitler und dann übernehmen die Nazis eben die Macht im Gemeinwesen schlechthin, durchdringen das Gemeinwesen und den Staat und dann entsteht das, was der Historiker Norbert Frey als den Führerstaat bezeichnet hat. Eine einzige Person, die über alles verfügt. Das konnte man auch am 30. Januar noch nicht sehen, obwohl viele Stimmen und auch der Reichspräsident darauf hinwies, dass Hitler ein Hasardeur, ein Abenteuer und eine ganz, ganz gefährliche Figur ist. Aber das, was dann hinterher geschehen ist, das war nicht vorhersehbar. Aber die Beurteilung des 30. Januar kann sich von dem, was später eingetreten ist, nicht lösen.
Der Historiker Dandina über den Tag der Machtübergabe, den 30. Januar 1933 und die Unwahrscheinlichkeit in der Geschichte. Seine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin heißt Roads Not Taken oder Es hätte auch anders kommen können. Deutsche Zäsuren 1989-1848. Wenn es anders gekommen wäre, dann würde es diese Ausstellung vielleicht gar nicht geben müssen. Das Jüdische Museum Berlin widmet sich jüdischen Künstlerinnen und Künstlern in Paris der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Welthauptstadt der Kunst wurde zu eben dieser auch durch die zahlreichen Auswärtigen, die nach Paris kamen, und viele von ihnen waren Juden. Heute Bekannte wie Marc Chagall, Amedeo Modigliani oder Otto Freundlich. Viele andere kennen wir heute kaum noch. Um das zu ändern, gab es in Paris 2021 eine große Überblicksschau jüdischer Künstlerinnen und Künstler der Pariser Moderne. Das Jüdische Museum in Berlin präsentiert diese nun unter dem poetischen Titel Paris Magnétique, das magnetische Paris. Carsten Probst.
Paris Magnétique hat alles, was eine bedeutende Ausstellung ausmacht. Sie arbeitet einen gerade in Deutschland seit vielen Jahrzehnten andauernden Missstand der Kunstgeschichte auf, indem sie den Anteil jüdischer KünstlerInnen an der Pariser Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts einmal gebündelt zusammenfasst. Sie präsentiert dabei Künstlerinnen und Künstler in großer Zahl, deren Namen und Biografien einem breiten Publikum hierzulande nach wie vor unbekannt sind und deren Werke deshalb wegen ihrer herausragenden Qualität wie wunderbare Neuentdeckungen wirken werden. Nicht zuletzt aber bewirkt diese Ausstellung eine echte Wahrnehmungsverschiebung, denn bis heute wird die Moderne gern unter nationalen Perspektiven abgehandelt, doch die Pariser Avantgarde war eine durch und durch migrantische Veranstaltung. Nicht alle dieser MigrantInnen waren jüdisch und wenn sie es waren, so war das Jüdischsein auch nicht unbedingt ein Thema dieser KünstlerInnen, aber, so Kuratorin Shelley Harten,
die große Klammer, die alle verband, war das Künstlerische und das war nicht nur unter den jüdischen Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch in einem viel breiteren Netzwerk, sodass sie in Bateau Lavoir oder La Ruche in den Künstlerhäusern auch Kontakte knüpften zu Picasso, zu Rivera, zu Braque, zu Künstlern, die nicht jüdisch waren.
Bei manchen, wie in der expressiv-surrealen Malerei Marc Chagalls oder der von Manet Katz, spielten jüdische Kultur und religiöse Motive eine explizite Rolle. In der abstrakten Farbwelt von Sonia Delaunay oder der kubistischen Malerei von Wladimir Baranow-Rossinet ist das Judentum dagegen kein Thema. Oder es erschließt sich, wie bei den antikisierenden Akten von Amedeo Modigliani, nicht auf den ersten Blick. Gemeinsam ist ihnen allen, dass sie in der nationalistisch getönten Kunstdebatte jener Zeit auch in Frankreich als Juden diskriminiert und ausgegrenzt wurden. Der Begriff der École de Paris entstand in dieser Zeit als Kampfbegriff gegen diese Ausgrenzung, weiß Shelley Harten.
Die École de Paris als Begriff ist entstanden durch den Kunstkritiker André Vanneau, der dagegen war und gesagt hat, nein, wir wollen Paris als Schule verstehen, wir wollen die Vielfalt für uns alle als lehrreich sehen und hat einen Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift Comedia, die dagegen sprach.
Staunenswert ist die Vielfalt wenig bekannter Werke und Namen, durch die die Ausstellung führt und dabei mit wenigen, aber gezielt gesetzten Informationen die eklatanten Wissenslücken über die vermeintlich so wohlbekannte Moderne verdeutlicht. Moise Kiesling, der bis heute in der Aufmerksamkeit notorisch vernachlässigte Malerfreund Modiglianis, erfährt hier mit seinen kristallinen, surrealen Porträts und Akten verdiente Wertschätzung. Die Bildhauerin Hanna Orlov ist wahrscheinlich nirgends so unbekannt wie in Deutschland. In der Ukraine geboren, wurde sie zu einer zentralen Figur der jüdischen Diaspora in Paris, die ihre Porträts seit den 1920er Jahren europaweit und in New York ausstellte und nach dem Zweiten Weltkrieg zu den Gründungsfiguren der israelischen Kunst gehörte. Ähnliches gilt für Jules Pascin, der als Julius Pinkas in Bulgarien geboren wurde, unter anderem in Wien, München und Berlin lebte und der Berliner Sezession angehörte. Seine expressionistischen Werke wurden in den 1930er Jahren als entartet aus deutschen Museen entfernt. Zwar wurde er auf der Kasseler Documenta 3 in 1964 gewürdigt, ist heute aber in Deutschland vergessen. Auch der im damals noch preußischen Stettin geborene Expressionist Rudolf Levi gehörte zum Kreis der KünstlerInnen, die sich im Café du Dom trafen. Auch er wurde in Auschwitz ermordet. Auch an sein Leben und Werk zu erinnern, bereitete deutschen Museen nach 1945 lange Zeit größte Mühe. Mit dieser Ausstellung übernimmt das Jüdische Museum in Berlin eigentlich eine Aufgabe, die der neuen Nationalgalerie in Berlin zugekommen wäre. Die Liste der Namen und Werke, der verzweigten migrantischen Lebensläufe, die sich hier entdecken und wiederentdecken lassen, sie ist noch viel länger und unerlässlich für ein besseres Verstehen nicht nur der französischen Moderne und ihrer Kunst, mit der sich die Nationalgalerie ansonsten so gerne schmückt.
Paris Magnétique im Jüdischen Museum in Berlin. Und wir bleiben in der Zeit der modernen Avantgarde, wechseln aber zur Architektur. Irmel Kamp fotografiert seit mehr als 30 Jahren die Architektur der Moderne in Europa und in Israel. Das Leopold-Hösch-Museum in Düren zeigt ihr Werk von morgen an. Christiane Vielhaber hat es schon gesehen. Frau Vielhaber, man könnte etliche Coffee-Tables überlasten mit dicken Fotobänden zur Architektur der Moderne. Ist der Blick auf die Bilder von Irmel Kamp trotzdem lohnend?
Absolut. Und ich kannte die Dame vorher nicht. Ich hatte noch nie was von ihr gesehen. Und als ich jetzt sie getroffen habe und dann auch im Katalog gelesen habe, wo ich überall was von ihr hätte sehen können, das sind so Gruppenausstellungen, da geht man so vorbei. Und vielleicht war das auch von mir so eine Art Arroganz, auch wieder so eine Becherschülerin, die ich nicht kenne.
Ist sie Becherschülerin?
Das ist sie eben nicht. Sie könnte Becher selber sein vom Alter her. Sie ist 1937 geboren und der Aufmacher für diese Ausstellung oder das Faltblatt zeigt eine Hauswand, schwarz-weiß, mit so einer abgedeckten Fläche und quer rüber geht dann so ein Regenabfluss und dann denkt man, naja, das ist Becherschule. Schwarz-weiß, dann ein Himmel, ein weißlicher Himmel, so, also ohne Wolken, ohne Sonne, ohne alles,
und
ohne Menschen.
Und typologisch untersucht, das ist ja eigentlich so das Wesen der Becherschule, der berühmten beiden Düsseldorfer Lehrerinnen und Lehrer von ganzen Fotografengenerationen, also das typologisch untersuchend ähnliche Objekte nebeneinander gestellt werden, eben vor diesem gräulichen Himmel und dieser ein bisschen.
Siehst du, Jörg, das habe ich
Unschärfe
unterstellt. Mhm. Und dann habe ich sie aber getroffen und dann hat sie gesagt, ihr Vater war ein Baumeister in Aachen und machte irgendwas über das Hohe Venn. Und dann musste sie mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern immer durch das Hohe Venn wandern, durch das Moor wandern. Und dann sind die in Ostbelgien da vorbeigekommen, wo die Häuser an der Wetterseite immer so komisch verkleidet war. Und dann hat sie gedacht, was ist das denn? Und dann ist sie wollte eigentlich Architektur studieren. Das ging nicht, kann man sich vorstellen, in dem Alter, dass die Eltern sagten, nee, Kind, du machst erstmal was Vernünftiges. Und dann hat sie an der Aachener TH Metallographie gelernt. Und da musste sie fotografieren. Und dann hat sie also das Fotografieren gelernt. Und dann hat sie diese Häuser gesehen, die so Zinkblechplatten, was wir so kennen, oder sie kennen das aus dem Bergischen, da ist das aus Schiefer und ist genauso hässlich. Ne? Wetterseite und so. Und ich würde sagen, das ist eine Art von Typologie, aber sie begegnet diesen Architekturen oder diesen Häusern praktisch so wie Wesen. Und als sie dann mit ihrem Mann, der Bildhauer ist, das sagte sie so nebenbei und war zu einem Symposium eingeladen in Tel Aviv und dann ist sie mitgefahren und dann hat sie gedacht, was ist das hier für eine Architektur? Das sieht aus wie Weißenhofsiedlung oder Bauhaus und hat dann angefangen, das zu fotografieren und hat dann gesehen, das hat noch kein Mensch vorher gemacht. Und dann hat sie gesagt, so, Deutsche Forschungsgemeinschaft, ich muss Gelder kriegen und ich muss das richtig wissenschaftlich aufarbeiten.
Sie hat also nicht nur Fotos geschossen?
Nein, sie hat geguckt, nicht nur, wer da wohnt. Die Häuser heißen zum Beispiel nach den Inhabern. Manchmal heißen die auch, begegnet ist mir Schulmann, den kannte ich. Aber sie könnten denken, Gott, das ist ein Gropius-Schüler oder das ist das. Aber teilweise völlig unbekannte Leute. Und was sie gesehen hat, ist, wie das verkommt. Sie denken wirklich teilweise, ich traue mich das nicht zu sagen, aber manches sah aus wie Ukraine heute. Sowas von zerbröselt und dann läuft das runter und sowas von, wo sie denken, das ist so eine schöne Architektur. Aber dann denken sie auch, sind das eigentlich alles Anthroposophen? Also es gibt keine eckige Ecke, es sind alles nur runde Ecken. Und dann sieht man aber auch, dass den Denkmalschutz oder so völlig egal ist, wo dann eigentlich klassische Bauhausarchitektur oder das moderne Bauen war. Und dann kletschen die hinten was dran oder bauen da drauf.
Also ist das eine Dokumentation des Verfalls auch? Interessiert sie das besonders daran? Oder will sie dokumentieren, was für eine großartige Architektur der Moderne zum Beispiel in Israel zu finden ist?
Nee, das finde ich schön, dass Sie das sagen. Denn das ist also die Dinge, die verschwinden. Dieses Zink, diese Bleche sind alle längst verschwunden. Diese Gruben gibt es nicht mehr. Eigentlich war das, was, wenn Sie sehen, so über den Dächern von Paris, dann gucken sie überall über diese Zinkbleche, das Haussmann damals in Paris gemacht hat. Das ist verschwunden, diese Architektur ist verschwunden und das möchte sie festhalten, aber eben auch im Sinne von, dass es Architektur ist, die es verdient hat eigentlich, so festgehalten zu werden. Und im Grunde genommen ist das was sehr Sentimentales.
Christiane Vielhaber über Irmel Kamp, Architekturbilder im Leopold-Hösch-Museum in Düren. Dankeschön. Das Potsdamer Hans-Otto-Theater ist das Werk eines großen Architekten der Moderne. Gottfried Böhm hat es in den 90er Jahren entworfen für die junge Landeshauptstadt. Gestern wurde dort Mitbürger uraufgeführt, ein Stück des Autorenduos Annalena und Konstantin Küspert. Das hat schon einige Theatertexte zur politischen Gegenwart vorgelegt, unter anderem Reichsbürger und Bundesbürger. In beiden geht es um gesellschaftliche Verwerfungen und Rechtspopulismus. Jetzt also Mitbürger. Darin geht es um die, die sich als Mitte der Gesellschaft betrachten und dabei gar nicht merken, dass auch sie extreme Ansichten haben. Barbara Behrendt hat die Uraufführung gesehen.
Miteinander.
Prost. Die ZuschauerInnen sitzen an Bistrotischen auf der ebenerdigen Bühne oder auf Plätzen im Zuschauerraum, erheben das Freigetränk, das sie soeben an der Bühnentheke bekommen haben, und schon hat man sich ein wenig zusammen eingekuschelt. Die fünf Mitglieder von Miteinander e.V. und das Publikum. Zum empathischen Miteinander, so steht es im Programmzettel, hat der Verein alle Menschen eingeladen, die für mehr Solidarität in der Gesellschaft plädieren. Wir treffen uns in der kleinen Spielstätte des Hans-Otto-Theaters zum ersten Kennenlern-Event. Im Foyer liegen Aufnahmeanträge für den Verein bereit, die einige Zuschauerinnen später tatsächlich ausfüllen werden.
Miteinander. Mitgefühl.
Mitgefühl, oh ja.
Mitmachen. Wir wollen in unserer schönen Stadt Schönes bewirken. Wir wollen für etwas sein, nicht gegen etwas. Und wir wollen mit diesem Abend einen Anfang machen. Einen Moment des Miteinanders.
Mitbürger e.V., das sind natürlich SchauspielerInnen des Theaterensembles, die Vereinsmitglieder spielen. Ihre Figuren möchten für Themen werben, die ihnen am Herzen liegen. Da ist die Künstler-Esoterik-Tante Luzi, für die jedes Glück und Unglück eine Frage der Geisteshaltung ist. Und ihr Mann, der Ingenieur und Bildungsbürger Helmut, der etwas rechter als konservativ tickt. Dann gibt es den Journalisten Wolfgang, der stets auf der Suche nach der reinen Wahrheit ist, die er nie in den öffentlichen Medien vertreten sieht. Und da ist Ronja, die junge, klimabewegte Tischlerin, gefolgt von Gloria, ihrer Gluckenmutter, die berufstätige Frauen für Rabenmütter hält. Welche Themen es denn sind, die die fünf so bewegen, bleibt allerdings lange diffus. Mit Kennenlernspielchen und Lebensbeichten, mit einer Meditation, zu der Luzi ein paar ZuschauerInnen ins Foyer entführt, und mit Wolfgangs Quizfragen geht es lange Zeit um alles und nichts, mit reger Publikumsbeteiligung.
Was meinen Sie, wie viel Prozent des Vermögenszuwachses im Jahre 2021 ging an das reiche 1% der deutschen Bevölkerung? Was meinen Sie?
99%.
Ja, nicht schlecht. Fast so viel. Es waren 80,1%.
Trotzdem überrascht es kein bisschen, als allmählich radikalere Töne angeschlagen werden. Luzi etwa propagiert, dass man nur fest genug an seine Gesundheit glauben müsse.
Also, ich habe so viele Klienten, alte Muster ablegen und neue wundervolle Regeln schreiben sehen. Ich habe Klienten, schwere Krankheiten überwunden sind, das war bis hin zu Krebs. Ohne Ärzte.
Wolfgang dagegen führt ein Zoom-Interview mit einem Vermummten, der Geflüchtete als Grund allen Übels ausmacht und ist überzeugt, dass beim Sturm auf das Reichstagsgebäude in Berlin weit mehr BürgerInnen zusammenkamen als beim Obama-Besuch, auch wenn die Bilder etwas anderes zeigen.
Weißt du, Ronja, Bilder kann man manipulieren, insbesondere wenn der schwarze Jesus aus Amerika kommt. Ja? Gefühle aber nicht. Ich war dabei.
Ronja will am Ende gleich die ganze Demokratie abschaffen und Helmut interveniert auf seine Weise.
Helmut, glaubst du denn wirklich an eine Demokratie?
Ja, eine direkte Reform der Demokratie. Kein Geld nach Brüssel, ja. Kein Geld nach Afrika, absolut. Aber wir Deutsche, wir müssen doch aufeinander aufpassen.
Diese kruden Parolen wundern kaum. Ist auch schon ab Minute 1 klar, dass es sich bei den Figuren um Klischees und Karikaturen handelt. Spätestens wenn Franziska Melzer als Esotussi Luzi mit Wallehaar und seligem Lächeln die ZuschauerInnen umarmt, weiß man, hier geht's nicht ums Miteinander, sondern ums Lachen über die Figur, die man spielt. Am Ende wandelt die Regisseurin Esther Hattenbach den Abend gar zur schrillen Groteske und lässt die Vereinsmitglieder wie Neandertaler brüllen und blutige Gliedmaßen fressen. Das Publikum amüsiert sich prächtig. Doch wie viel schärfer, erschreckender, mutiger wäre es, hätte man in diesen Figuren zunächst einmal Verbündete erkannt, um dann den Rassisten und Querdenker allmählich in sich selbst zu entdecken. Dafür aber ist schon Annalena und Konstantin Küsperts Stückvorlage viel zu absehbar und vordergründig angelegt. Doof sind letztlich halt doch immer nur die anderen. Eine vertane Chance bei einem eigentlich hochbrisanten Thema.
Mitbürger am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Was bleibt, sind die Kulturnachrichten heute mit Henning Hubert und er beginnt mit einer Preisvergabe. Die Lyrikerin Judith bekommt.
Zander
bekommt den diesjährigen Peter-Huchel-Preis.
Speziell ausgezeichnet wurde ihr neuer Gedichtband Im Ländchen Sommer, im Winter zur See. Im Ländchen spielt dabei auf Judith Zanders Kindheit in der DDR an. Die Peter-Huchel-Preisträgerin lebt im brandenburgischen Jüterbock. Der Preis für deutschsprachige Lyrik ist mit 15.000 Euro dotiert. Der Band versammle laut Juryentscheidung Liebes- und Naturgedichte, die immer auch in einem politischen Zusammenhang stünden. Ihre Gedichte würden mit hoher Musikalität einen Raum für Erfahrungen des Ostens schaffen. Und der Gedichtband falte in einem weiten literarischen Hallraum eine elegische Sprachlandschaft aus. Ein Beispiel: So schmuggelt Judith Zander das mittelalterlich anmutende Wort Gülden in ihr Gedicht Summertime. Hier die entsprechende Strophe. Die roten Raupen fressen bedächtig den Raps nachts und das güldene Getreide steht zitternd daneben. Noch, doch, kommt Zeit, kommt Mähdrescher. Über ihre Art zu dichten sagte Judith Zander dem SWR das.
Ja, ich will ja immer nicht, dass irgendwas verloren geht und dann hole ich diese Wörter wieder hervor. Gut, und dann gibt es eben auch die tatsächlichen Neologismen, also in denen ich dann wirklich ja frei zusammenbaue und quasi das Material neu kombiniere.
Judith Zander, die Gewinnerin des diesjährigen Peter-Huchel-Preises für deutschsprachige Lyrik. 15 Jahre lang galt er als Chef der sizilianischen Mafia, Matteo Messina Denaro, der langjährige Boss der Cosa Nostra. Mitte Januar wurde er nach 30 Jahren Untertauchen auf Sizilien festgenommen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung interessiert sich besonders für die Kunstwerke, die die Ermittler jetzt in seinem Umfeld aufspüren. Jetzt sei klar, dass es ein Porträt des Mafia-Bosses noch gebe. Gemalt hat es die italienische Künstlerin Flavia Mantovan im Jahr 2005 auf Grundlage von Fotos. Das Porträt zeigt den Mafia-Boss mit Krone und Sonnenbrille. Eigentlich sollte das Bild 2011 im italienischen Pavillon der Kunstbiennale von Venedig gezeigt werden. Das Bild war aber nicht aufzufinden. Ein inzwischen verstorbener Galerist aus Rom hatte das Mafia-Boss-Porträt gut weiterverkauft. Jetzt ist das Bild wieder da. Das Porträt hing laut FAS im Wohnzimmer einer älteren Dame bei Denaros Mama.
Die Kulturnachrichten waren das mit Henning Hubert. Vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es nach den Nachrichten um die Situation in Israel nach den Gewalttaten, um die Präsidentschaftswahl in Tschechien und wieder mal ums 49-Euro-Ticket. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen schönen Abend.